Die Verkehrs- und Mobilitätswende, die wird da definiert als Prozess, Verkehr und Mobilität auf nachhaltige Energieträger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine Vernetzung verschiedener Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personalverkehrs umzustellen. Und sie beinhaltet aber auch einen kulturellen Wandel, eine Umverteilung des öffentlichen Raums und eine Umleitung von Geldströmen, also Wikipedia-Zitat Ende. Und ja, das Ganze natürlich letztlich, um die Klimaziele zu erreichen. Und ich fand daran einen spannenden Hinweis, diesen Aspekt des kulturellen Wandels auch. Also, dass es am Ende nicht nur darum geht, die aktuelle Organisation verschiedener Verkehrssysteme einfach nur wieso zu reformieren, sondern auch so ein grundsätzliches Umdenken in Bezug auf, wie wir den öffentlichen Verkehr gestalten wollen, wer ihn nutzt und damit vielleicht auch an wen er sich richtet, dass das alles auch die Mobilitätswende beinhaltet. Genau, und dieses grundsätzliche Umdenken, das bezieht sich dann natürlich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr, wie er heute gestaltet ist. Deswegen wollte ich mit dir darauf gerne erstmal blicken, also der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland. Die Frage an dich, wie funktioniert der aktuell? Welche Gesellschaftsgruppen nutzen ihn und ja, welche Missstände lassen sich in der Organisation des ÖPNV feststellen?
Ja, Stichwort Verkehrswende, das hast du jetzt schon so ein bisschen angesprochen in deiner Einleitung. Also ich sage vielleicht noch mal in eigenen Worten oder so, wie zum Beispiel die Soziologin Katharina Manderscheid das definieren würde, ist das praktisch der Versuch von einem Verkehrssystem, das bei uns historisch dominierend ist, nämlich der motorisierte private Individualverkehr, also das meist mit fossilen Brennstoffen angetriebene Auto im Privatbesitz, als Nonplusultra, als definierendes Element, das unser Land, unsere Städte durch bedingte Infrastrukturen prägt, das praktisch zu überwinden, zu ersetzen durch ein neues, durch ein moderneres, durch ein kollektiveres, durch eins, das ökologische Ziele umfasst, aber auch, sagen wir mal, Ziele wie lebenswerte Städte und Anbindung auf Land zum Beispiel, aber auch sowas, was man als Mobilitätsgerechtigkeit bezeichnet, also bestehende, oft unsichtbare oder einfach zur Gewohnheit gewordene Ungerechtigkeiten im Verkehr auch zu überwinden. Mhm. Ich sag mal so, die Debatte um eine Verkehrswende oder um Verkehrspolitik, insbesondere in Deutschland, läuft oft so ab oder es gibt da oft zwei Pole und der eine Pol ist, sagen wir mal, die Verteidigung des Bestehenden, die das Primat des Autos nicht gefährden wollen. Deutschland ist Autoland, da hängen Arbeitsplätze dran. Also das ist, sagen wir mal, die konservative Position. Alles unsere Verkehrsminister, übrigens alles Männer in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik, stehen eindeutig für diese Politik. Und ganz oft ist es so, dass der öffentliche Nahverkehr als Gegenmodell ins Feld geführt wird. Also der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist oft eine der zentralen Forderungen auch von der Verkehrswendebewegung auch. Und ich würde aber gerne auf einen Punkt aufmerksam machen, dass diese beiden sich aber so ein bisschen natürlich gegenseitig bedingen. Also erstens sind sie historisch eigentlich relativ parallel entstanden und sie haben sich auch beide, sagen wir mal, so ein bisschen eingerichtet in ihrer jeweiligen Rolle. Also der öffentliche Verkehr ist bei uns in Deutschland traditionell so eine Art Verkehr zweiter Klasse. Also ist eine Grundversorgung, ist geplant, gedacht, bezahlt auch aus der öffentlichen Hand, konzipiert und wirklich auch kulturell und im Denken verankert als, ich sag mal, Notlösung oder als Angebot letztendlich für all diejenigen, die am richtigen Verkehr, in Anführungszeichen, richtiger Verkehr nicht teilnehmen können oder wollen. Also das Design des öffentlichen Verkehrs ist, das wäre jetzt wirklich meine These, eines, das sich selbst als zweitklassig, als Notnagel, als Lückenfüller für den eigentlichen Verkehr, und das ist der Autoverkehr, also denkt eigentlich. Mhm. Und ich mache das an einem Beispiel klar, wer fährt denn mit dem öffentlichen Nahverkehr? Also der Schülerverkehr und Schülerinnenverkehr ist eine wesentliche Aufgabe des öffentlichen Verkehrs. Also Leute unter 18 haben keinen Führerschein, können nicht selber Auto fahren. Wenn wir uns umschauen, wer denn den öffentlichen Nahverkehr nutzt, dann sind das in zweiter Linie ganz viele Leute, die zur Arbeit pendeln, hin und zurück fahren. Das ist auch eine wichtige Aufgabe des öffentlichen Nahverkehrs. Und dann sind es letztendlich all diejenigen, die eben als Randgruppen definiert sind in unserer Gesellschaft. Ausländer, Zugereiste, Geflüchtete, Frauen, Ältere, die sich kein Auto leisten können oder nicht fahren können, aber auch Menschen, die zum Beispiel blind sind oder aus sonstigen Gründen kein Auto fahren können. Ich finde, dass man diesen Designfehler oder diese Historie des öffentlichen Nahverkehrs berücksichtigen muss, wenn man, sagen wir mal, für eine Verkehrswende eintritt, den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen will, ersetzen will durch was Neues, durch was Ökologischeres und Demokratischeres eigentlich. Und ich denke, dass der öffentliche Nahverkehr, so wie wir ihn kennen, so wie er sich historisch rausgebildet hat, dafür nur begrenzt taugt, aufgrund der Geschichte, die ich jetzt gerade versucht habe zu skizzieren. Mhm.
Ja, du hast den öffentlichen Nahverkehr jetzt eben auch schon beschrieben als ja die Mobilität der zweiten Klasse, beziehungsweise er richtet sich primär eben auch an Menschen, die zur Arbeit fahren und demnach ja auch deine These, dass du diesen Vergleich aufmachst und ihn als Hartz IV der Mobilität bezeichnest. Vielleicht können wir auf diesen Vergleich nochmal genauer eingehen. Du hast es jetzt eigentlich auch schon umrissen, was genau du mit diesem Vergleich bezweckst und was du damit meinst.
Also den ÖPNV als Hartz IV der Mobilität zu bezeichnen, ist natürlich eine polemische Zuspitzung. Also ich sage jetzt mal, vieles im öffentlichen Nahverkehr funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Also ich wohne jetzt zum Beispiel in Leipzig, hier gibt es eigentlich ein ganz schönes Netz an Straßenbahnen. Das ist eigentlich ganz ökologisch sinnvoll und ich nutze das auch gerne. Und viele etablierte Strecken und so sind auch völlig in Ordnung und dann muss man jetzt auch nicht dran rütteln oder muss auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber der öffentliche Nahverkehr, insbesondere die Institutionen, die es tragen, die Nahverkehrsbetriebe, die Bürokratie, das Verkehrsministerium und unser aller Blick darauf ist tatsächlich eines, das sagt, dass eine Aufgabe beschränkt eigentlich auf so eine Art mobile Grundsicherung. Also 15% ist ungefähr der Anteil des öffentlichen Verkehrs an den Fahrten, die in Deutschland unternommen werden. Das ist sehr, sehr wenig. Und er ist auch nicht willens und auch gar nicht in der Lage, diesen Prozentsatz maßgeblich zu erhöhen. Einfach aufgrund von Finanzen, Kapazitäten und auch dem Aufgabenbereich. Also wenn wir, wie eine Studie der Agora Verkehrswende festgestellt hat, bis 2030 eigentlich eine Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs, und das bezieht sich auf Zahlen vor Corona, haben müssen, damit der öffentliche Verkehr seinen Teil beitragen kann zur Vermeidung des Klimawandels und zum Erreichen der Klimaziele, dann muss man sagen, ganz ähnlich wie übrigens der Fernverkehr, Deutsche Bundesbahn, absolut nicht in der Lage, das zu leisten. Und auch nach meinem Eindruck auch nicht will. Also wenn man sich anschaut, wie die Funktionsträger, die politische Seite des öffentlichen Nahverkehrs, wie die praktisch den Status quo verteidigen. Also die sagen, wir wollen weiterhin das machen, was wir machen. Und das ist im Wesentlichen das Bereitstellen von Fahrzeugen nach Fahrplan, Bussen, Bahnen, Straßenbahnen zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Reaktion ist auf, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum Thema Digitalisierung, was es in den letzten 20 Jahren an neuen Mobilitätsangeboten und Ideen gab, dann ist das im Großen und Ganzen eine Verweigerungshaltung. Mhm. Der Gründer des Three Revolutions Instituts von der Universität Kalifornien, Davis, der hat bei einem Kongress mal gesagt, im öffentlichen Nahverkehr gab es 50 Jahre lang keine grundlegende systemische Veränderung, bis Uber gekommen ist. So hat er das praktisch in einem Vortrag zugespitzt formuliert. Und Uber ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen für den öffentlichen Nahverkehr. Ein ganz neues Konzept, das sich ganz stark auf digitale Technologien, auf das Smartphone und letztendlich auf ein plattformkapitalistisches Geschäftsmodell stützt. Also wir alle kennen dieses Modell von Uber. Mhm. Und also anstatt diese neuen Möglichkeiten, diese Herausforderungen tatsächlich anzunehmen und letztendlich zu sagen, ja, wir müssen uns unsere Aufgaben neu definieren. Sowas müssten wir eigentlich aus der öffentlichen Hand machen. Mit guten Arbeitsbedingungen, guten Datenschutzbedingungen und so weiter und so fort. Stattdessen hat man gesagt, nee, sowas wollen wir nicht. Wir verbieten sowas wie Uber und halten fest an ganz alten Kategorien, wie sie im Personenbeförderungsgesetz in Deutschland festgelegt sind. Da gibt es ja drei Kategorien. Das eine ist Betrieb auf festen Linien. Das ist der öffentliche Verkehr. Dann gibt es Taxi und dann gibt es Mietwagen. Und auch in der Novelle, die jetzt dieses Jahr verabschiedet worden ist, ist eigentlich an diesen drei Kategorien, die aus 50er Jahren kommen, nicht verändert worden. Und in anderen Ländern macht man das irgendwie ganz anders. Also die Auseinandersetzungen um Plattformökonomie, die wird überall auf der Welt erbittert geführt. Aber die Versuche, das, sagen wir mal, zu regulieren und positive Sachen daran zu übernehmen, das ist in Deutschland, da ist Deutschland Schlusslicht tatsächlich.
Jetzt hast du das schon umfassend beschrieben, dass auf der einen Seite der öffentliche Nahverkehr oder der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ein Schlüssel sein könnte, um die Klimaziele zu erreichen, beziehungsweise eigentlich müsste sich die Nutzung verdoppeln des öffentlichen Nahverkehrs, damit das genau in die richtige Richtung geht. Und gleichzeitig gibt es dann aber ja einige Unternehmen, die in den letzten Jahren entstanden sind, eben wie zum Beispiel Uber oder es gibt ja auch noch Lyft und so, die ja erkennen, dass Fahrgäste letztlich oder Menschen bestimmte Bedürfnisse haben, wenn es um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln geht und dann quasi diese Lücke füllen mit ihrem Angebot und gleichzeitig passiert das aber beim öffentlichen Nahverkehr überhaupt nicht, dass darauf eingegangen wird. Das hast du jetzt ja eigentlich beschrieben. Woran liegt das denn genau? Also was sind denn da die Interessen, die da dahinter liegen, dass man sich da nicht quasi anpasst, wenn ja eigentlich ein Bedürfnis aus der Gesellschaft heraus vorhanden ist, offenbar da auch auf andere Angebote zuzugreifen, jetzt abgesehen von eben dem eigenen privaten Auto?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Lass mich vielleicht zunächst mal noch mal ein, zwei Beispiele bringen. Der öffentliche Nahverkehr hat, wenn man ihn vergleicht mit anderen Verkehrsträgern, Flugzeug, Privatauto, eine sehr gute Umweltbilanz. Einfach weil er größtenteils Kollektivtransport ist. Also mehrere Personen zum Beispiel fahren in einem Bus, in einer U-Bahn etc. Mhm. Das ist ja ein sehr, sehr großes Plus des öffentlichen Nahverkehrs. Aber das ist, sind wir mal, Lorbeeren, auf denen er sich nicht ausruhen kann. Weil was ist denn, wenn jetzt, was hier gerade stattfindet, die Privatautos elektrifiziert werden? Immer mehr Leute kaufen sich ein privates Elektroauto. Wie ökologisch das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie fahren dann ja mit einem lokal emissionsfreien, vermeintlich ökologischen Fahrzeug. Und während der öffentliche Nahverkehr immer noch mit Dieselbussen rumfährt. Die BVG in Berlin zum Beispiel hat für dieses Jahr geplant, 300 neue Busse anzuschaffen. Die sind allesamt mit Diesel betrieben, weil Elektrobusse zum Beispiel zu teuer sind. Ein weiteres Beispiel, wie oft ist es so, dass gerade in Tagesrandlagen leere Busse durch die Stadt fahren? Große Busse mit einem Fahrer oder einer Fahrerin, mit Diesel betrieben, wo keiner drin sitzt. Also wenn wir uns die einzelnen Fahrten anschauen, sieht die Umweltbilanz dann teilweise wirklich erbärmlich aus. Deshalb ist es also nicht nur aus ökologischen Gründen, aber wir haben heute die Möglichkeit, tatsächlich flexibler mit solchen Situationen umzugehen. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir abends nur einen Fahrgast haben, dann nicht ein großes Gefäß, ne, also so die Sprachregelung des öffentlichen Verkehrs, ne, also die reden von Gefäßen, mit denen sie uns hin und her fahren, da kann man heute viel flexibler darauf reagieren und eben zum Beispiel ein Taxi vorbeischicken, wenn da nur einer fährt oder derjenige oder diejenige kann dann auch zur Haustür gefahren werden und muss nicht einfach stur die Linie bedienen. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage, woher kommt das, dass der öffentliche Nahverkehr da so träge ist? Es gibt ja auch durchaus Gegenbeispiele, ne? Also wo öffentliche Verkehrsträger, auch Verwaltungen, Kommunen tatsächlich innovativ sind und Neues ausprobieren. Also ein schönes Beispiel, finde ich, ist die Stadt Nürnberg, die in ihr Nahverkehrsticket, in die Monatskarte, in ein Modell 10 Stunden Carsharing mit eingebaut hat. Die sagen, wir wollen unser Angebot erweitern. Also nicht nur Busse und Bahnen Monatskarte, sondern ein Kontingent an 10 Stunden Leihauto für zum Baumarkt fahren oder wie auch immer. Und das Entscheidende ist, das passiert in der gleichen App. Also das kann man praktisch, das gehört zum Angebot des öffentlichen Verkehrsträgers, wird mit der gleichen App, mit der gleichen Infrastruktur, der gleiche Gesprächspartner praktisch, der das macht. Und mit einem kommunalen Fuhrpark auch. Also nicht outgesourced praktisch an ein weiteres Unternehmen. Das finde ich jetzt ein schönes Beispiel dafür, wo ein kommunales Verkehrsunternehmen diese Erweiterung des Angebots und seines Aufgabenbereichs tatsächlich ernst nimmt. Sowas passiert viel zu wenig. Und jetzt nochmal der Grund dafür, ich kann da natürlich nur spekulieren. Ja. Aber wenn man zum Beispiel dem Verkehrsforscher Andreas Knie folgt, der sich damit ausgiebig beschäftigt hat, der sagt, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass auch die Herrschaften, sage ich jetzt mal, es sind ja meistens Herrschaften, die diese Betriebe verwalten, tatsächlich selber dem automobilen Konsens aufsitzen und sowas wie beim öffentlichen Verkehr arbeiten und ihren Job dort machen, so wie Leute bei der Tafel arbeiten, die selber aber nicht auf die Idee kommen würden, weil sie ja nicht arm sind, bei der Tafel zu essen zum Beispiel. Also diese Idee, dass das Auto primär ist und der öffentliche Verkehr ist halt ein Service, so wie eben Hartz IV auch kein Modell für alle ist, sondern nur eine Notlösung oder ein Angebot, eben eine Grundsicherung für die Armen, das ist dann mal eine herrschende Kultur. Und das Zweite ist, glaube ich, so eine Art eingeübte, traditionelle Haltung. Wir haben das schon immer so gemacht. Unsere Aufgabe ist es, die Bereitstellung von Gefäßen nach Fahrplan. So ein bisschen shoot and forget. Also wir stellen hier einen Zug hin, der fährt um 9.15 Uhr ab. Ob der jetzt leer ist oder voll, ob sich die Leute da drin wohlfühlen oder nicht, ist letztendlich egal. Also dieses, ich stelle was hin und damit ist die Sache für mich erledigt. Das begegnet einem ja oft, wenn man den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Demgegenüber ist ja so, sagen wir mal, das man aus dem Silicon Valley lernt oder so, die sagen ja, genau in dem Moment, wo der Kunde einen Service benutzt, fängt die Sache ja an, interessant zu werden. Dann muss ich gucken, was macht er oder sie, was möchte er eigentlich? Welche Daten werden generiert durch die Reise? Was kann ich mit diesen Daten machen, die da entstehen? Und das, dieser Kulturwandel zu sagen, wir machen wirklich einen Kundenservice und wir wollen Feedback einholen, und wir wollen das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema auch, was mit den Daten passiert, die bei der Verkehrsaktivität anfallen. Da ist mein Eindruck, der öffentliche Verkehr bis jetzt eigentlich heillos überfordert.
Jetzt hast du zwei Aspekte im Laufe deiner Antworten auch schon angesprochen, weil ich jetzt gerne auch nochmal blicken möchte auf, wie müsste denn der öffentliche Nahverkehr, ja, ich weiß nicht, ob reformiert werden oder wahrscheinlich grundlegender umgestaltet werden. Zum einen hast du gesagt, genau, öfters fahren Busse und Bahnen einfach auch leer. Das heißt, es reicht eben nicht, einfach nur ein größeres Angebot zu schaffen oder die Busse und Bahnen häufiger fahren zu lassen, sondern es scheint komplexer zu sein. Und zum anderen hast du von Elektrifizierung gesprochen, in dem Fall dann von privaten Autos, aber das könnte man ja im Grunde auch auf den öffentlichen Nahverkehr übertragen. Also wenn du jetzt, sage ich mal, drei Aspekte benennen müsstest, was wären denn Faktoren, die sich ändern müssten, um ja eine Mobilitätswende herbeizuführen, und welche Rolle spielen denn darin digitale Plattformen, allgemein Digitalisierung? Du hast gerade vom Datensammeln gesprochen, die eine nutzerorientierte Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs hervorrufen könnten. Ja, vielleicht kannst du das einfach nochmal zusammenfassen, was es da konkret eigentlich bräuchte.
Also ich würde mal sagen, dass das vielleicht drei grundlegende Entwicklungen passieren müssten. Das erste ist tatsächlich die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs, des öffentlichen Verkehrs überhaupt. Also sicher sind Straßenbahnen und S-Bahnen und auch Züge im Nahverkehr meistens elektrifiziert. Aber bei der Bundesbahn zum Beispiel ist ein Drittel der Strecken nicht elektrifiziert. Gerade im ländlichen Raum oder so fahren immer noch ganz viele Schienenbusse mit Diesel. Und da muss dringend was passieren. Also sonst sieht sich der öffentliche Verkehr irgendwann in der Situation, dass er unter der Kritik steht, weil er den Abschied von den fossilen Brennstoffen verpasst hat und dann fast sogar ein Rebound-Effekt passieren könnte, dass die Leute wieder mehr Auto fahren, weil sie sagen, ja, ich fahre lieber Elektroauto als mit dem Dieselbus oder mit dem dieselbetriebenen Zug auf der Bahn. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Der zweite Punkt ist, dass der öffentliche Verkehr tatsächlich von seiner Aufgabenbeschreibung sich befreien muss. Also er muss, glaube ich, das, was man so New Mobility nennt, also alle möglichen neuen Verkehrsmittel von Elektroscooter, Fahrradverleih, Lastenräder, Taxis, Sammeltaxis, Ridesharing, Ridepooling, autonome Shuttles, Pendelverkehr, Zubringerservices zu einem bestehenden Verkehrsnetz, you name it. Diese ganzen neuen Verkehrsmittel, Nutzungsweisen und Mobilitätsformen oder so, die muss der öffentliche Nahverkehr versuchen, an sich zu reißen und selbst anzubieten und wirklich ein attraktives Angebot zu schaffen. Also ich komme noch auf Andreas Knie zurück. Andreas Knie sagt im Prinzip, der öffentliche Verkehr, so wie wir ihn haben, war eine sehr gute Idee, bevor es das Auto gab. Aber jetzt kennen wir das Auto und seine Annehmlichkeiten. Also zum Beispiel, ich kann losfahren, wann ich möchte. Ich kann nicht immer die gleichen Strecken, sondern kann sehr flexibel mal alleine, mal mit mehreren fahren. Diese Autonomie und Mobilitätserfahrung, die kann der öffentliche Verkehr nicht einfach leugnen. Die muss er, um wirklich eine Alternative darzustellen, muss er tatsächlich in vernünftigem Maße natürlich auf diese Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Also viel flexibler sein, so wie dieses Angebot aus Nürnberg zum Beispiel, die sagen, also manchmal, es gibt einfach Mobilitätsbedürfnisse, die kann eine Straßenbahn oder einen Bus nicht abdecken, da muss jemand dann praktisch mal ein Auto fahren, um zum Baumarkt zu fahren zum Beispiel. Und wir wollen aber, dass diejenige Person nicht denkt, ich brauche ein Privatauto, um das mal machen zu können, sondern da muss es ein attraktives, leicht zugängliches Angebot geben. Mhm. Und ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo das, glaube ich, sehr, sehr klar ist, was passieren muss. Meine Tante, eine hochbetagte Dame, wohnt in einem Ort, an dem es zwar einen Busverkehr gibt, mit dem sie in den Nachbarort, der 5 Kilometer entfernt ist, fahren kann, wo es dann auch eine Schienenanbindung gibt, aber der Bus fährt vielleicht 10-mal am Tag. Die Zeiten sind abgestimmt auf A, Schülerverkehr, B, morgens zur Arbeit und abends zurück. Die Busse werden so gut wie nicht genutzt. Gerade am Sonntag oder Samstag sind sie natürlich noch weiter ausgedünnt. Da fahren sie im Wesentlichen leer. Und in diesem Dorf hat jeder und jede ein Auto. Und meine Tante, die kann aber nicht Auto fahren. Die hat kein Auto. Und auch die Bushaltestelle ist auch zu weit weg. Also die schafft diese 500 Meter oder 400 Meter bis zur Bushaltestelle nicht. Das heißt, meine Tante, die eigentlich ansonsten völlig selbstständig ist, für sich sorgen kann, auch einkaufen kann, zu Fuß gehen kann und so weiter, die ist völlig abgeschnitten vom öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr kann dieser Dame kein Angebot machen. Ihre Mobilität, die über den Zu-Fuß-Radius hinausgeht, beschränkt sich darauf, dass sie wartet, bis am Wochenende ihre Tochter aus der Stadt kommt mit dem Auto, um damit ihr Besorgungen zu machen. Und das ist, ich finde, eine skandalöse Situation, die eigentlich auch diesem Grundversorgungsprinzip widerspricht oder so. Also da müsste man eigentlich sagen, dass dieser Dame muss doch der öffentliche Verkehr ein Angebot machen. Und man könnte natürlich sagen, ja, sie können ja ein Taxi bestellen. Gut, aber ein Taxi bestellen, das ist erstens viel zu teuer. Das kann sie sich nicht leisten mit ihrer Rente. Und zweitens ist das kulturell auch für viele Menschen verbunden mit Luxus. Und also das ist keine Option aus diesen beiden Gründen. Und ja. Ich finde, gerade wenn wir dann denken, dass wir die Gesellschaft immer älter wird, ne, dass es viele Ältere gibt, wir kennen ja auch diese Fälle von alten Menschen, die eigentlich schon fast nicht mehr fahren können, weil ihre Reaktionsfähigkeit nachlässt und so weiter, die aber gezwungen sind, bis, solange es irgendwie noch geht, Auto zu fahren oder so, weil in dem Moment, wo sie es nicht mehr können, sind sie abgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Und ich finde, eine Forderung an den öffentlichen Nahverkehr in diesem Beispiel, und es gibt viele, viele, viele andere, zu sagen, da kann man jetzt nicht einfach sagen, da fährt der Bus halt öfter. Das ist keine Lösung. Da muss zum Beispiel ein Shuttle-Service, also so ein, weiß ich, fahrerloses oder mit Fahrer oder Fahrerin versehenes Gefährt, on demand, also wenn sie auf den Knopf drückt, auf der App von ihrem kommunalen Verkehrsanbieter, muss dann praktisch ein Fahrzeug tatsächlich sie zu Hause abholen und dahin fahren, wo sie hin möchte und sie auch wieder zurückfahren. Mit anderen oder alleine. Das ist eine Aufgabe, die muss der öffentliche Nahverkehr erkennen, dass er, wenn er eine Zukunft haben will, muss er das angehen.
Also das jetzt benannt, dass der öffentliche Verkehr ja elektrifiziert werden muss und ja letztlich nutzerorientiert sein muss, so wie das jetzt bei dem Beispiel deiner Tante auch offensichtlich wird und dass es da sinnvoll wäre, deine Tante könnte sich quasi einen Bus oder ein Auto oder wie auch immer per App einfach dann bestellen zu der Zeit, wann sie es braucht. Birgt denn diese Vorgehensweise mit Blick auf so Datensicherheit von NutzerInnen auch irgendwie Gefahren in sich?
Stichwort Daten ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges. Oder ich sag mal so, also meine Tante hat zwar kein Auto, aber sie hat ein Smartphone. Und das hat sie gemeinsam mit 51% aller über 70-Jährigen, ganz zu schweigen vom Rest der Bevölkerung. Also wir müssen natürlich schon immer bedenken, wenn wir gerade digitale Angebote designen oder darüber nachdenken. Also so ein Modell aufmachen, wie jemand benutzt eine App, drückt auf den Knopf und bestellt sich ein Taxi zum Beispiel. Wie das denn laufen kann, wenn jemand diese technischen Fähigkeiten nicht hat. Aber zunächst mal, glaube ich, müssen wir versuchen, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, es gibt überall Internet, die meisten Menschen haben ein Smartphone etc., auch tatsächlich zu nutzen und daraus bessere Services zu machen. Und zum Thema Datenschutz. Also zunächst mal ist es so, dass Daten ja im Verkehr generiert werden und auch gespeichert werden können, auch abgerufen werden können durch unsere Verkehrsaktivität, seit wir diese Geräte haben. Zum Beispiel, wenn ich ein Ticket bestelle, wenn ich eine Anfrage stelle, wenn ich bei Google Maps nach einem Weg frage, zum Beispiel entstehen Daten, die natürlich also ein Schatz sind. Den müssten wir das praktisch in erster Linie eigentlich mal betrachten. Und das ist ja auch relativ neu oder so, dass diese Daten überhaupt interessant sind, dass die erhoben werden können oder sogar, Stichwort Big Data, automatisch anfallen. Und gerade bei der Planung und der Konzeption und dem Betrieb von Verkehrsangeboten sind diese Echtzeitdaten sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel, um kleinere Gefäße, größere Gefäße, Umleitungen einfach flexibel reagieren zu können auf Bedürfnisse. Das Thema Datenschutz, also was ist mit dem Schutz persönlicher Daten, das ist in diesem Bereich ähnlich wie in anderen Bereichen, wo persönliche Daten anfallen. Da gibt es natürlich Regelungen wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Aber ich sag mal, die Missbrauchsmöglichkeiten sind, gerade wenn es sich um einen öffentlichen Verkehrsträger handelt, eigentlich relativ gering, weil der im Großen und Ganzen nicht daran interessiert ist, wer ist das denn genau, was hat die Person für eine sexuelle Orientierung, was ist die Kreditkartennummer, wie bei kommerziellen Anbietern, die vielleicht in die Werbung schalten wollen, sondern die anonymisierten Daten sind völlig ausreichend für Planung und Design von Verkehrskonzepten, bis auf sowas wie Ticketing natürlich und personalisierte Angebote. Also ich glaube, dass wir da in Deutschland es muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen Daten zunächst mal nicht als Gefahr und so betrachten, sondern tatsächlich als Schatz oder so, der im Bereich des Verkehrs zu großen Teilen noch gar nicht gehoben ist. Also im Sinne von, wird nicht benutzt, wird nicht als Feedback zurückgespielt in das System.
Also es muss ein grundsätzliches Umdenken stattfinden, auch mit Blick auf Daten und die Nutzung von Daten, um dieses Gespräch jetzt vielleicht ein bisschen abzurunden und auch abzuschließen. Zum einen stellt sich für mich jetzt die Frage, welche gesellschaftlichen AkteurInnen jetzt da ins Handeln kommen müssen tatsächlich, also politische AkteurInnen oder eben auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen, was braucht es, um in diese Richtung auch voranzuschreiten? Und vielleicht noch so als zweite Frage, wie lautet denn da auch so deine Prognose mit Blick in die Zukunft? Wie wird sich der öffentliche Verkehr weiterentwickeln in Deutschland?
Ja, ich sag mal so, die Corona-Krise hat die, sag mal, systemische Krise des öffentlichen Verkehrs, die ich heute so ein bisschen versucht habe zu schildern hier in unserem Gespräch, nochmal verschärft. Also die Fahrgastzahlen sind eingebrochen, das Auto hat eine neue Attraktivität bekommen, ne, wegen der Angst vor Ansteckung. Und die Reaktionen des öffentlichen Verkehrs sind im Großen und Ganzen nicht besonders kreativ gewesen. Also haben eine Ohnmacht letztendlich gegenüber diesen neuen Bedingungen zutage treten lassen. Ich hoffe, dass das so eine Art Wake-up-Call ist für den öffentlichen Verkehr, dass er tatsächlich diese Krise und wirklich diese systemische Krise, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es bald Leute gibt, die sagen, wozu brauchen wir den öffentlichen Verkehr überhaupt? Der wird noch mehr subventioniert werden müssen. Die Fahrgastzahlen sind teilweise auf die Hälfte zurückgegangen in der Corona-Krise. Da wird es, glaube ich, ganz, ganz starken Druck geben. Und ich hoffe, dass da tatsächlich jetzt ein Umdenken nochmal anstößt und die öffentlichen Verkehrsträger, aber auch zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, vielleicht auch getrieben von Akteurinnen aus der Klimabewegung, tatsächlich sich entwickelt in einer Richtung eines ÖPNV 2.0, wie ich das nenne, also eines ÖPNV, der sich neu erfindet, der A, elektrifiziert ist, der B, seinen Aufgabenbereich erweitert, der C, Digitalisierung voranbringt und auch vereinheitlichte Angebote, also aus diesen Silos rauskommt. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube, 200 sind das einzelne Verkehrsverbünde, die alle ihre eigene Bürokratie, ihre eigenen Tarife, ihre eigenen Fahrpläne und sowas haben und da eifersüchtig darüber wachen. Also, dass wir eine oder zwei Mobilitäts-Apps bekommen, mit denen wir überall in der gesamten Bundesrepublik oder gar in ganz Europa fahren, bezahlen, planen können und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass die Corona-Krise tatsächlich der Sache einen Schub gibt. Ja, ich hoffe so ein bisschen auf die Politik und auch auf die Zivilgesellschaft und auf, weiß ich, auf Fridays for Future zum Beispiel, die ja schon punktuell zum Beispiel mit Verdi, wenn es um Arbeitsbedingungen im öffentlichen Verkehr, ganz gut zusammenarbeiten und Bündnisse geschmiedet haben. Tatsächlich so eine Art, auch zusammen mit der Wissenschaft oder so, mit vielen Instituten, die daran arbeiten, tatsächlich dem ÖPNV zu einer Renaissance verhelfen und zu einer, ja, Neuerfindung, würde ich sagen.